So, guten Morgen. Ich bin da nicht so oft zum Predigen hier. Deswegen dachte ich, ich sage euch alles, was ich weiß. Nur vorsorglich, Eutychus bleibt vom Fenster weg. Nein, ich werde nicht alles sagen, was ich weiß. Vielleicht komme ich ja noch mal ein andermal. Aber ich möchte mit euch über das Weihnachtsgeschehen sprechen, weil heute ein passendes Datum dafür ist. Aber ich bin als Adventist aufgewachsen und als Adventist habe ich gelernt, dass wir stets fragen, was die Bibel zu einem Thema zu sagen hat. Und deswegen soll hier hauptsächlich das Wort Gottes zu Wort kommen. Und deswegen besteht der erste Teil der Predigt daraus, dass wir einfach mal lesen, was in der Bibel drinsteht. Die erste Frage vorher allerdings, ist denn heute das richtige Datum, um über Weihnachten zu sprechen? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es heute das völlig falsche Datum, denn wir wissen das ja, es waren Hirten auf dem Felde. Und wenn man sich mit der Wetterlage in Palästina beschäftigt, stellt man fest, dass zu dieser Zeit eigentlich keine Hirten mehr auf dem Feld sind. Warum trotzdem Weihnachten gefeiert wird, das kann man in der Geschichte der frühen machtergreifenden Kirche nachlesen. Der Geburtstag des Mithras, der Dies Natalis Solis, war der 25. Dezember. Erst im Jahr 353 legte die christliche Kirche den Geburtstag Christi auf den 25. Dezember, um Mithras, dem unbesiegbaren Sonnengott, aus dem Volksbewusstsein zu verdrängen. Die Adventszeit als Vorfeier des Weihnachtsfestes gibt es erst seit dem 6. Jahrhundert. Also völlig falsches Datum. Gestern hat die Stimme der Hoffnung einen Beitrag von Winfried Vogel, dem ehemaligen Leiter vom Seminar Bogenhofen, ausgestrahlt. Und er hat ein bisschen darüber erzählt, wie man sich dem wahren Datum nähern kann. Das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeforscht. Also es ist sehr viel wahrscheinlicher, um es kurz zusammenzufassen, dass die Geburt Jesu zu September rum war. Das ist der wahrscheinlichste Ort. Aber wenn man das nachliest und nachdenkt, dann kommen wir darauf, dass doch heute gar kein so schlechtes Datum ist, um über die Geburt Jesu zu reden. In Lukas 1, wir betrachten das mal in der Heiligen Schrift aus dem Zusammenhang. Also nicht nur das, was etwas abgedroschen jedem bekannt ist, dass da eine Volkszählung war, sondern wir fangen etwas vorher an in Lukas 1. Ich lese aber nicht nur aus Lukas, ich lese auch aus Matthäus und auch aus der Offenbarung, um die ganze Geschichte zu haben. Da wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die da heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welcher ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Kurzer Stopp, wenn sie erst schwanger werden würde, war sie noch nicht schwanger, von dort bis zur Geburt waren es noch 9 Monate und wenn die im September war, dann ist heute kein verkehrter Tag, um über die Geschichte zu reden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, sie, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate. Danach kehrte sie wieder heim. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte, mit eisernem Stabe. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und er, Josef, berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seine Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu, zu derselben Stunde, und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Als die Weisen nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die 2-jährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen, Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazoräer heißen. Soweit der biblische Wortlaut in aller Eile. So kurz wie es ging, aber das gehört alles dazu. Jetzt gucken wir uns einige Details nochmal genauer an und wir bemerken Bemerkenswertes. Ich habe nicht alle Antworten, aber ich habe einige interessante Fragen. Die erste Frage, die mir so gekommen ist, die ich jetzt nicht weiter beantworten werde, die ich nur als Frage mal in den Raum werfe: Wann hat die Maria dem Josef eigentlich erzählt, dass da ein Engel bei ihr war? Und warum kam ein Engel zu ihm? Wenn man die Geschichte etwas langsamer liest, als ich es jetzt gemacht habe, ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist das schon etwas merkwürdig. Es fehlt jeder Hinweis drauf. Aber wir gehen mal die nächste Frage an. Da steht, Maria machte sich auf. Das steht ja im Lukas-Evangelium. Die Maria machte sich auf in diesen Tagen. Da steht sogar eilend. Ging eilend in das Gebirge zu einer Stadt in Judäa. So, Maria. Also nach ganz überwiegender Vorstellung müssen wir davon ausgehen, dass die Maria so ungefähr 15 Jahre alt war. Ist hier jemand mit 15? Oder in der Nähe von 15? Okay, also du bist dichter dran, weil du bist ein Mädchen. 15 und die kriegt die Nachricht, du wirst schwanger werden. Also das ist schon etwas, also für unsere Verhältnisse, ja, Teenager, die schwanger werden, sind in unserer Gesellschaft eher ein Problem als eine Lösung. Aber der liebe Gott macht sowas. Also verrückte Sachen macht er ja öfters, aber 15, gut. Und dann steht da, sie machte sich auf, und zwar von Nazareth zu einer Stadt ins Gebirge Judäa. Wir erfahren nicht wo, aber wir wissen, Nazareth ist oben, Galiläa, und Judäa ist unten. Wir reden also von einer Reise mit ungefähr 60 Kilometer, mindestens eine Übernachtung. Und aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter erfahren wir, dass man auf so einer Strecke auch mal überfallen werden konnte. Dass es da Räuber gegeben haben könnte. Maria war verlobt, 15. Wie groß war ihre Reisegesellschaft? Zu wie viel war sie unterwegs? Ist es nicht eine interessante Frage? Ein 15-jähriges Kind, gerade mit der Ankündigung, du wirst schwanger werden, und geht quer durch das Land Israel auf einer gefährlichen Strecke. Und wir wissen nicht, wo Josef war. Wir erfahren nicht, ob er überhaupt schon weiß, dass sie schwanger werden wird. Hatte sie diese Reise mit Josef besprochen? Hatte sie ihren Eltern gesagt, ich gehe da jetzt mal? Was würdest du sagen, wenn deine Tochter sagt, ich mache mich jetzt zu Fuß auf den Weg, 15 Jahre alt und mit der Ankündigung, sie wird schwanger? Und lustig ist das wahrscheinlich nicht. Aber die Heilige Schrift verliert da keine großen Worte drum. Die ging einfach hin. Ob sie alleine ging, ob sie einen Esel dabei hatten, ob sie eine Magd dabei hatte, ob sie Begleitschutz dabei hatte, ob der Josef vielleicht auch dabei war. Wir erfahren nichts darüber. Aber ich versuche mir bei solchen Geschichten mir vorzustellen, wir würden einen Film drehen, hätten 4 Kameras für die 4 Evangelisten. Und wo stellen wir die Kameras hin und was ist dort zu sehen, wenn wir einen Film drehen mit dem Geschehen? Zu wie viel würden wir sie laufen sehen? Was würde der Josef gerade machen? Wer sitzt zu Hause und grübelt, ob es ihr gut geht? Die Schrift berichtet uns darüber nichts. Der Schwerpunkt der Berichterstattung ist etwas anderes, nämlich welchen Charakter die Maria hatte. Die Maria, die hat zuerst an das Wohlergehen von der Elisabeth gedacht. Denn die hörte, die ist schwanger, die ist alt, über das Alter von Schwangerschaft weit hinaus, und trotzdem ist sie schwanger geworden. Und das Erste, was der Maria einfällt, ist nicht, sich selber ein Nest zu bauen, wo das Kind gut auf die Welt kommt, sondern das Erste, was der Maria einfällt, ist, die braucht Hilfe, da gehe ich hin, die ist im 6. Monat. Und im 6. Monat fängt es an, beschwerlich zu werden. Da gibt es welche, die hatten Kinder. Ich habe nur 2, die sind schon groß, das musste meine Frau ausbaden. Aber ich glaube, ihr könnt euch auch erinnern, 6. Monat, da wird es beschwerlich, oder? Da ist man über jede Hilfe, die kommt, dankbar. Zumal, wenn man im bergigen Judäa wohnt. Wenn man da Besorgungen machen muss, das wird mühsam. Da gibt es keinen Lift und kein Rollator und kein nichts, was einem hilft. Und da kommt jetzt diese junge Maria voller Tatkraft und hilft der Elisabeth. Das Wohl der Verwandten, das hat sie über ihren eigenen Ruhm gestellt. Aber es war jedenfalls nicht so trivial, wie wir das lesen hier, so schnell drüber hinweglesen. Es war deutlich komplizierter. Noch eine andere Frage, die ich jetzt nicht weiter eruieren möchte, nur so als zum Nachdenken, wenn ihr mal noch grübeln wollt, wann war denn eigentlich die Hochzeit? Wir wissen ja, dass Hochzeitsfeiern damals was Größeres waren, das ganze Dorf war eingeladen. Wir lesen von der Hochzeitsfeier von Josef und Maria gar nichts. Das muss irgendwie so zwischendrin noch reingepasst haben, irgendwann. Schade. Eigentlich wäre es doch interessant. Aber da schweigt sich die Bibel aus. Der Name des Kindes, der wird uns genannt. Der wurde sogar vorgegeben. Jesus soll er heißen. Jesus ist die griechische Form vom hebräischen Jehoshua. Jehoshua heißt Gott rettet. Jesus wird sein Volk retten, steht in Matthäus 1, Vers 21. Aber aus welcher Notlage wird Jesus denn retten? Er wird sie retten von ihren Sünden. Wohlgemerkt, manche haben da ja was anderes erwartet. Der Messias kommt, wird er retten. Aber sie hatten eine andere Notlage im Blick. Aber die Heilige Schrift sagt, Jesus wird retten von ihren Sünden. Und ich würde sagen, da hat Gott völlig am Markt vorbei produziert, wie man das so betriebswirtschaftlich ausdrücken würde. Weil wer will denn schon von seinen Sünden errettet werden? Das kauft doch keiner. Vielleicht von bösen Kollegen, von einem blöden Chef, von der buckligen Verwandtschaft, vielleicht auch von der Krankheit, von irgendeiner Seelenpein, von Depression, von irgendeiner Sucht. Aber von seinen Sünden? Wer kauft denn das? Das will doch niemand. Schon klar, dass heute Jesus nicht überall so gut ankommt. Aber für alle, die von ihren Sünden errettet werden wollen, ist Jesus immer noch die einzig richtige Adresse. Eine weitere spannende Frage, die sich aus diesem ganzen Geschehen ergibt: Wann kamen die Weisen nach Jerusalem? Wir könnten auch die Frage noch dahin drängen, wie groß war denn die Reisegruppe aus dem Osten? Wie viel waren das? Also, es waren Weise. Ich will gar nicht von den Dreien reden, die so allgemein im Gespräch sind. Ich rede von den anderen, die da vielleicht noch dabei waren, denn die hatten ja wertvolle Geschenke dabei. Die kamen ja nicht diese weite Reise für irgendeinen Pipifax, für irgendeine aus Pappe ausgeschnittene Krippenfigur. Die hatten ja was Wertvolles dabei. Und wenn man was Wertvolles dabei hat, dann muss man schauen, dass man es nicht geglaubt kriegt. Also hatten sie vielleicht noch irgendwie Begleiter dabei, eine kleine Schutztruppe. Und wenn man eine Schutztruppe dabei hat und selber noch zu mehreren ist, da braucht man Futter. Und dann braucht man Geld für die Reise unterwegs. Also das waren vielleicht doch mehr. Eine etwas größere Gesellschaft. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel. Also ich würde sagen, über drei ging es deutlich hinaus. Aber wie viel, wissen wir nicht. Aber die Reihenfolge, wann kamen sie nach Jerusalem? Die Reihenfolge der Texte, ich habe das jetzt einfach mal so rasch runtergelesen, ist ein bisschen knifflig. Also, dass die Hirten gleich in der Nacht der Geburt kamen, das ist aus dem Text zu entnehmen. Der Engel sagte, heute ist euch der Heiland geboren, und dann steht, sie kamen eilend, sind also sofort losgegangen, noch in der Nacht. Aber die Weisen kamen nach Jerusalem erst, als Jesus bereits geboren war. Es ist leider noch nicht mal ganz klar, ob sie erst losgegangen sind, als Jesus bereits geboren war, oder ob der Stern schon vor seiner Geburt aufging. Was wir sagen können ist, wenn sie aus der Gegend von Babylon kamen, dann reden wir von 500 Meilen Luftlinie, dann sind das 800 Kilometer ungefähr. Und wenn man dann so die Kurven mitberechnet, dann sind sie ungefähr 1000 Kilometer unterwegs gewesen. Also eine Reise von 1000 Kilometern macht man auch nicht einfach so. Das muss man sich schon vornehmen. Die waren also ein paar Tage, mehrere Wochen vermutlich unterwegs. Und sie kamen da nach Jerusalem. Aber in Jerusalem gab es ja viele Leute, die auf den Messias warteten und die von Simeon und Hanna informiert worden sind, dass der Messias geboren war. Wenn diese Darstellung im Tempel, wo Jesus hingebracht worden ist, schon vorbei gewesen wäre, dann müsste man annehmen, dass die Fragen, die Weisen, die ja rumgefragt haben, wo ist der neugeborene König, dass die von irgendwem hätten aufschnappen müssen, ja, der Messias war schon im Tempel, da erzählt jeder davon. Also auf irgendwen müssten sie gestoßen sein. Aber von sowas lesen wir nichts. Also daraus kann man vermutlich ableiten, dass die Weisen wohl in Jerusalem eingetroffen sind, nicht nach der Darstellung Jesu in Jerusalem eingetroffen sind. Aber vorher, also es ist ein bisschen schwierig. die. Moment, Augenblick. Ja. Wir kommen da später nochmal drauf zurück. Als sie in Jerusalem ankamen, gibt es auch wieder was sehr Merkwürdiges. Was fragt der Herodes die Schriftgelehrten? Also die Reihenfolge ist ja etwas komisch. Also die Leute kommen da an, dieser kleine Dreck aus dem Osten, und die fragen in Jerusalem rum nach dem König. Und das war nicht in 10 Minuten erledigt, sondern das hat sich in der Stadt rumgesprochen. Die waren also schon mal einen halben Tag oder einen Tag da. Und dann verbreitet sich in Jerusalem das Gerücht und es dringt auch zum König vor. Der Herodes hört auch davon, dass da ein neugeborener König sein soll. Und jetzt kommt der Herodes auf die Idee, auch nachzuforschen. Und der Herodes fragt die Schriftgelehrten. Aber nach was fragt er die Schriftgelehrten? In Vers 3 in Matthäus 2, Vers 3 und 4. Er hat also, die ganze Stadt hat davon gehört, dass nach dem König gefragt wird. Und der König hört es auch und er lässt also die Schriftgelehrten zusammentrommeln. Und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Von einem Christus hatten die Weisen ja gar nichts gesagt. Die haben ja nach einem König gefragt. Wieso lässt der Herodes nach dem Christus fragen und nicht nach dem König? Das Gerücht in der Stadt dreht sich um einen König. Wer hat den Gedanken ins Spiel gebracht, dass da ein Christus und ein König zusammenpasst? Ich habe in Wikipedia gefunden, dass der Herodes im Jahr 6 vor Christus mit Härte gegen Pharisäer vorging, die verkündet hatten, dass mit der Geburt des Messias das Ende seiner Herrschaft bevorstünde. Der hat gewusst oder gehört, kommt der Messias, ist aus mit mir. Und jetzt wollte er nicht gern abtreten. Und er hat die Weisen sagen König und er denkt König, Herrschaft, mein Thron geht zu Ende, wenn Messias kommt. Also mal vorsichtshalber schlau machen. Was ist das mit dem Messias? Er fragt die Schriftgelehrten. Wie ist denn das mit dem Christus, mit dem Messias? Da geht es sehr merkwürdig weiter. Die ganze Stadt war voll von dem Gerücht, von der Frage, von diesem Ereignis, von diesem Besuch. Die ganze Stadt war voll davon und die Schriftgelehrten werden zum König gebeten. Jeder weiß davon, die Schriftgelehrten müssen das auch mitgekriegt haben. Der König zitiert sie herbei und fragt nach dem Messias. Was denken sich die Schriftgelehrten, die Pharisäer? Können die nicht eins und eins zusammenzählen? Warum ist von denen keine Reaktion da? Wo gehen die hin, nachdem der König mit ihnen gesprochen und sie entlassen hatte? Wollten sie nicht auch mit den Weisen sprechen? Wollten sie nicht auch den Messias sehen? Gehören sie nicht zu denen, die auf die Erlösung Jerusalems warten? Auf den Trost Israels, auf den Messias? Hat der König sie ganz harmlos befragt und bewusst den Zusammenhang zwischen seiner Frage und dem Besuch der Weisen verschleiert? Es ist schon sehr merkwürdig. Der gesamte Klerus taucht wieder vollständig ab. Absolut teilnahmslos. An der ganzen Sache überhaupt kein Interesse. Sie wurden als Experten befragt, haben ihr Sprüchlein gesagt, ziehen wieder ab und das war's. Dem Herodes könnte es vielleicht ganz recht sein, dass die sich selbst in die Sache gar nicht aktiv eingemischt haben. Aber aus geistlicher Sicht ist es doch höchst bedenklich. Israel wartet auf einen Erlöser. Im Tempel wird davon gepredigt. Die Hanna ist den ganzen Tag dort und spricht über die Hoffnung Israels. Und den Experten ist es völlig egal. Der Hinweis aus Wikipedia, den ich zitiert habe, dass es Pharisäer waren, die den Zusammenhang zwischen dem Messias und dem Ende von Herodes Herrschaft hergestellt haben. Dieser Hinweis sagt doch eher, dass die Geistlichkeit hier umso aktiver sein müsste. Oder waren sie ängstlich, weil sie um ihr Leben fürchteten? Oder wollten sie Herodes, der eine wirtschaftliche Blüte für Israel herbeigeführt hatte, nicht ausbremsen, damit ihr Wohlstand nicht verloren geht? Sahen sie sich also mehr als politisch Verantwortliche? Und vergaßen, dass sie eigentlich geistlich Verantwortliche waren? Des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche, denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Malachi 2, Vers 7. Also richtige Boten des Herrn waren das jedenfalls nicht. Da waren die Weisen schon besser drauf. Der Herodes. Der Herodes hat mitbekommen, dass diese Weisen in der Stadt waren. Als er erfährt, dass es da um einen neugeborenen König geht, ist er alarmiert. Er will doch noch nicht abdanken. Aber mit den Weisen beschäftigt er sich gar nicht. Er befragt zuerst die Geistlichen, Experten auf dem Gebiet der Messiaskunde. Von ihnen erfragt er den Geburtsort. Dann erst befragt er die Weisen. Aber so, dass es die Geistlichen nicht mitkriegen. Heimlich. Von ihnen erfragt er die Zeit. Warum trennt er die so strikt? Warum holt er nicht alle Experten an einen Tisch? Merkwürdig. Außerdem bittet er sie darum, den aktuellen Aufenthaltsort des Messias mitzuteilen. Geburtsort ist eine Sache. Aufenthaltsort ist was anderes. Denn seit der Geburt des Kindes könnte es ja umgezogen sein. Wie war? So, jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, wo das Kind denn ist. Jesus war geboren. Er war am 8. Tag beschnitten worden. Die Beschneidung, die kann lokal passieren. Das kann in jeder Synagoge der Rabbi machen. Da muss man nicht irgendwo an einem bestimmten Ort. Nun aber, 33 Tage nach der Geburt waren die Tage der Reinigung um. Und die Mutter wollte das vorgeschriebene Sündopfer bringen. Und Jesus als der Erstgeborene sollte dem Herrn dargestellt werden. Also waren zwei Sachen. Ja, in Lukas 2 lesen wir diese beiden Themen. Es ist nicht nur ein Anlass, warum sie da hingezogen sind, sondern es waren zwei Anlässe. Das erste war, das steht also in Lukas 2 hier, Vers 22, als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, ist bei einem Jungen 33 Tage und bei einem Mädchen 66 Tage. Brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheilt heißen, und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist. Also zwei Anlässe. Zu der Frage nach dem Erstgeborenen möchte ich, die sich mit der Bibel etwas mehr befassen, hinweisen auf 5. Mose 21, Vers 15. Der Erstgeborene, da steht zwar hier, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, aber in 5. Mose 21, also als kleiner Exkurs, wenn ein Mann mehrere Frauen hatte und von allen hatte er Kinder und von der, die er liebt, das Kind ist ihm näher innerlich, dann ist trotzdem der Erstgeborene der von der Frau, die tatsächlich zuerst ein Kind für ihn auf die Welt gebracht hat. Also Erstgeborener ist nicht von der Frau abhängig, sondern die biblische Definition für Erstgeborene hängt am Mann. Sein erster Sohn. Egal von welcher seiner Frauen er stammt. Sonst hätte ja ein Mann mit mehreren Frauen mehrere Erstgeborene. Aber der Erstgeborene, 5. Mose 21, Vers 15 und folgende, der Erstgeborene ist der vom Mann. Aber das ist nur ein kleiner Exkurs. Die Frage war, wo befindet sich das Kind? Also, man geht nach Jerusalem und da steht, sie wollten ein Opfer bringen. Und zwar wird zitiert, Turteltauben oder zwei junge Tauben. 3. Mose 12. Jetzt steht in 3. Mose 12, wenn wir da reinschauen, dass dieses Opfer nur für die Armen galt. Die Reichen sollten ja was Ordentliches bringen, also was Größeres. Ja? Ein Schaf. Aber hier wird von Tauben und Turteltauben gesprochen. Das heißt, Maria und Josef waren arm. Sie gehörten zum Prekariat, wie man sagen würde. So, wenn die zum Prekariat gehören, arm sind, sich kein Schaf leisten können, dann schlussfolgere ich daraus, dass die Weisen zu dem Zeitpunkt bei ihnen noch nicht gewesen waren. Denn die haben Gold mitgebracht. Und damit hätten sie durchaus ein Schaf bezahlen können. Das heißt, die Darstellung im Tempel war vor dem Besuch der Weisen. Die Weisen kamen erst danach zu ihnen. Die waren zwar vielleicht in Jerusalem schon, aber bei Josef und Maria waren sie erst, nachdem Jesus im Tempel dargestellt worden ist. Lukas 2, Vers 39 ist der schwierigste Teil an dem ganzen Bericht, weil der unsere Welt auf den Kopf stellt. Als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Sie kehrten nicht zurück nach Bethlehem. Und schon gar nicht in den Stall. Also mussten die Weisen viel eher nach Nazareth als nach Bethlehem gehen. Es steht ja auch nicht in Matthäus drin, dass sie nach Bethlehem gegangen sind. In Matthäus steht ja auch nur, dass der Herodes sie nach Bethlehem geschickt hat. Und dann steht da, also er schickte sie nach Bethlehem. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da steht nicht, welcher Ort das gewesen ist. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Sie gingen in das Haus, sie gingen nicht in den Stall, in die Hütte, sondern sie gingen in ein Haus. Am Rande für Adventisten jetzt nicht wirklich eine große Überraschung, aber für Menschen, die, wenn man mit Menschen spricht, die nicht mit der Bibel aufgewachsen sind, da ist immer vom Stern von Bethlehem die Rede. Es ist schon bemerkenswert, dass dieser Stern so präzise den Ort, das Haus bezeichnen konnte, wo das Kind war. Also von einem normalen Stern oder einem Kometen kann man das nicht erwarten. Da findet man vielleicht irgendwie so an der Ferne, am Horizont, irgendwas, die Richtung. Aber wenn man im Ort ist, das Haus zu bezeichnen mit einem Stern, das geht mit normalen Himmelskörpern nicht. Das muss also schon was ganz Besonderes gewesen sein. Und der hat sie geführt. Und sie kamen zum Kind. Egal, wo das jetzt war. Im Stall war es sicher nicht und nach dem, was ich in der Bibel lese, auch wahrscheinlich nicht in Bethlehem. So, es gibt noch eine Reihe weiterer interessanter Fragen, aber damit die Predigt nicht zu sehr sich in die Länge zieht und Eutychus nicht in Gefahr gerät, komme ich mal ein bisschen zu Schlussfolgerungen. Wenn man die Geschichte insgesamt betrachtet, dann erkennt man sehr, sehr auffällig, dass Gott das ganze Geschehen koordiniert hat. Und zu diesem Zweck hatte Gott so eine Mannschaft zusammengestellt, wo jeder von der Mannschaft zur rechten Zeit am rechten Ort war. Da gab es die Engel. Da gab es eine Elisabeth. Da gab die Maria dabei. Da ein Simeon, eine Hanna, die Weisen. Gehören alle zu Gottes Mannschaft, wo jeder zur rechten Zeit am rechten Ort ist. So wie im Fußballspiel ein Spieler den Ball nicht dahin schießt, wo der andere Spieler steht, sondern wo der Spieler stehen wird, wenn er weiterläuft. Es fängt an mit Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllet war. Und das wiederum verweist wohl auf Daniel 9, Vers 25 bis 27, wo die Zeit, die es zu erfüllen galt, vorhergesagt ist. Gabriel kommt, der Engel. Übrigens, Gabriel, der kommt nur vor in der Weihnachtsgeschichte und in Daniel 9. Gabriel, der Engel, der schon damals beim Verkünden der Zeit mitgeholfen hat, der kommt jetzt zu Zacharias und Elisabeth und sagt, ihr kriegt einen Sohn. Dann kommt derselbe Gabriel zu Maria und kündigt die Geburt Jesu an. Da ist auch interessant, er kündigt der Maria an, das wird ein Herrscher, ein König für immer. Das ist das erste Mal, dass sie das erfährt. Der wird ein König, ein Herrscher für immer. Ankündigung Nummer 1. Der Gabriel verpetzt auch die Elisabeth bei der Maria. Die Maria, die ist wiederum sofort bereit, der Elisabeth für 3 Monate Hilfe zu leisten. Die macht sich auf einen längeren Weg, um einer hochschwangeren Frau die letzten 3 Monate vor der Geburt zur Seite zu stehen. Das müsste man auch fragen. Die ersten 3 Monate einer Schwangerschaft sind für die Frau doch auch irgendwie mühsam. Zumindest, wenn man anfällig ist für Übelkeit. Also von Herzogin Kate hat man es wieder gelesen. Also sie selbst kümmert sich nicht um ihre Schwangerschaftsprobleme und die Gefahr, dass gerade am Anfang, wenn das Baby sich noch nicht richtig eingenistet hat, bei schwerer körperlicher Belastung ein Abgang passieren könnte. Nein, sie sagt, ich gehe dahin, ich helfe dir. Die Elisabeth sieht die Maria, das Kind hüpft in ihrem Leibe, veranlasst durch den Heiligen Geist, sagt sie, dein Kind wird der Messias. Das zweite Mal, dass Maria das hört. Ein Engel kommt zu Josef und sagt, du, die Maria, die hat da nichts falsch gemacht. Das ist alles in Ordnung, da steckt der liebe Gott dahinter. Alles gut. Wiederum ein Engel kommt zu den Hirten. Sagt, der Messias ist geboren. Dann kommen noch viele andere Engel, die stimmen alle ein. Ehre sei Gott in der Höhe. Die Menge der himmlischen Heerscharen. Die Hirten wiederum spielen auch mit. Die gehen zu Maria und Josef und sagen, euer Kind ist der Messias. Dritte Ankündigung. Die sagen das weiter, was die Engel ihnen gesagt haben, und Maria und Josef hören es. Und die Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Die Hirten, die gehen dann wieder raus und die verbreiten die Informationen. Naja, es war Nacht und auf dem Feld waren vielleicht nicht so viele Leute, aber vielleicht hat die Begeisterung noch am nächsten Tag ausgereicht und vielleicht auch am übernächsten Tag. Hey, da ist der Messias geboren und wir waren dort und wir haben es gesehen und es ist ein ganz normales Kind und sie haben es erzählt. Das ist übrigens für sich genommen schon eine interessante Sache. Die Hirten waren das untere Ende der sozialen Skala. Also die waren nicht wert genug, dass sie vor Gericht als Zeuge akzeptiert waren. Das ist Ende der sozialen Skala, Hirten. Und die Geistlichkeit, das haben wir am Anfang schon gehört, die Geistlichkeit, die alles hätte wissen müssen, die haben sich nicht dafür interessiert. Und der liebe Gott sagt, okay, dann machen wir das anders. Gott macht das öfters mal. Ausgerechnet, wo die schlechtesten Umgebungsbedingungen sind, da sagt der liebe Gott, und jetzt, hier machen wir das. Und er nimmt die Weisen, die Letzten, den Abschaum, sagt die Hirten, die kriegen jetzt zuerst die Information, dass da der Messias ist. Und die spielen mit. Die sagen, okay, wir gucken das an und wir gehen sofort los und finden das bestätigt und erzählen allen Leuten davon. Simeon bestätigt den Eltern, das Kind ist der Messias. Nummer 4. Viermal hört Maria, dein Kind ist der Messias. Von unterschiedlichen Quellen, unabhängig voneinander. Die alle nichts voneinander wissen. Das ist vielleicht in so einer Situation auch ganz hilfreich. Weil man ja Zweifel kriegen könnte. Es ist ja ein scheinbar erstmal ganz normales Kind. Und es macht ja auch ganz normal die Windel voll. Und vielleicht quäkt es auch, wenn es Hunger hat. Und ob das jetzt der Messias ist, erkennt man ja vielleicht nicht gleich. Und da braucht man dann schon eine Gewissheit, eine Sicherheit. Und der liebe Gott hat das nicht vergessen. Er koordiniert das, sodass es aus vier verschiedenen Quellen unabhängig voneinander hört, dein Kind ist der Messias. Hanna ist im Tempel und gibt Informationen an die Adventisten weiter, die auf den Messias warten. Da kommt ein Stern, der führt die Weisen, sogar bis zu dem Haus, wo das Kind war. Ein Engel kommt wieder und veranlasst die Flucht der Familie nach Ägypten, der Josef gehorcht. Wiederum ein Engel veranlasst die Rückkehr. Josef gehorcht. Gott veranlasst, dass der Wohnsitz in Nazareth zustande kommt. Der Josef ist ein bisschen zwiespältige Figur. Erstmal ist er nur eine Randfigur, dem das passiert. Seine Verlobte wird schwanger und er hat nichts damit zu tun. Einerseits vielleicht stolz drauf, dass da jetzt nichts Falsches passiert ist. Andererseits ist vielleicht auch ein bisschen schade, jetzt kriegt er ein Kind und er war es gar nicht. Dann ist er einer in dieser Situation, dem geholfen werden muss. Denn jetzt muss er sich entscheiden, was mache ich jetzt mit der Maria? Aber dann ist er aktiv im Team Gottes mit dabei und lässt sich von Gott einsetzen. Zuerst bei der Flucht, dann bei der Rückkehr, während der weiteren Jahre von Jesu Kindheit und Jugend. Sogar die Schriftgelehrten und Herodes helfen mit, dass uns die Geschichte komplett dargelegt wird. Nur hilft ihnen das selber nichts. Es hilft aber uns. So will Gott das auch heute machen. Auch heute will Gott unser Leben gut lenken. Aber es setzt auch etwas voraus, dass nämlich Gottes Mannschaft auch einsatzbereit ist und sich von ihm einsetzen lässt. Nicht wie sie selber wollen, sondern so, wie er es für gut hält. Und da sind wir beim letzten Punkt. Eine Predigt soll nicht nur zeigen, was in der Bibel steht, sondern auch, was wir tun sollen. Und ich denke, es geht aus dem, was wir in der Bibel lesen, deutlich hervor, was wir tun sollen. Also, was wir nicht tun sollen, ist machen wie die Schriftgelehrten. Sich nämlich für Jesus überhaupt nicht interessieren. Und wir sollen es auch nicht machen wie Herodes. Der will nur seine Macht erhalten. Maria ist ein sehr viel besseres Vorbild. Auch Simeon und Hanna weisen uns den Weg. Stell dich Gott zur Verfügung, damit er dich in seiner Mannschaft gebrauchen kann, um anderen zu helfen. Schau auf die Weisen und auf Josef, die bereit waren, auf Gottes Wink hin ihr Leben von jetzt auf gleich völlig umkrempeln zu lassen. Opfer zu bringen und damit dem Geburtstagskind ein entscheidendes Geschenk zu machen. Es war ja gerade Geburtstag Jesu dran. Was hast du eigentlich für das Geburtstagskind diesmal? Es gab also diesen ersten Advent. Jesus kommt als Mensch auf die Erde, damit er auch mich von meinen Sünden retten kann. Es muss aber auch den einen halben Advent geben. Jesus kommt als König in dein Leben. Wenn Jesus in mein Leben kommt, dann kann ich mich darauf verlassen, dass er auch bei mir die Koordination übernehmen möchte. Und dass er das auch kann, wenn ich ihn lasse. Und wenn ich gehorche, dann wird für mich zur rechten Zeit am rechten Ort eine Elisabeth sein, ein Engel, ein Simeon, eine Hanna. Und ich bin zur rechten Zeit am rechten Ort für jemand anders. Und dann gibt es den zweiten Advent. Jesus kommt als König zur Erde zurück. Das ist für alle die eine gute Nachricht, die an den ersten Advent glauben und die den eineinhalbten Advent erlebt haben. Bist du schon so ein Adventist? Amen. Vater im Himmel, hab Dank, dass wir dein Wort haben. Hab Dank, dass wir darin diese Geschichte lesen können, wie Jesus auf die Erde kam und wie die Umstände waren und dass wir sehen können, wie du mit vielen anderen Menschen zusammen die ganze Angelegenheit gelenkt und geleitet hast, dass es so hinausging, wie du es geplant hattest. Du hast es gut gemacht. Du möchtest es auch in unserem Leben gut machen und im Leben anderer Menschen um uns herum. Und wir bitten dich um den Mut, dass wir uns von dir lenken und leiten lassen, dass wir uns dir zur Verfügung stellen, dass wir ein Segen für andere sind, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen, dass wir ihnen von dir erzählen, dass es ihnen nicht nur jetzt gut geht, sondern dass wir ihnen mithelfen, dass sie das ewige Leben bekommen, dass sie auch zu Jüngern werden, die wiederum anderen helfen. Segne uns und hilf, dass wir ein Segen für andere sind. Amen.